Ich danke dir für den Morgen und dass wir uns jetzt aufmachen dürfen, innerlich zu dir hin, auf dich zu hören. Wir sind gespannt, was du vorbereitet hast. Wir danken dir für Musik, dass du uns dieses Geschenk gegeben hast, dass wir dadurch dir begegnen können. Und wir legen jetzt diese Zeit in deine Hände, wollen von dir was empfangen, von dir hören. Danke, dass du da bist. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich fange jetzt nicht mit dieser Thematik an, wie lang diese Nacht die Leute geschlafen haben. Letzten Sonntag konnte ich berichten, ich habe 10 Stunden geschlafen. Das war jetzt nicht ganz so die Nacht, aber ich bin tatsächlich heute Morgen aufgewacht und war relativ nervös, weil meine Frau sagte, Leo ist schon wach, und ich gucke auf die Uhr und ich denke 5:30 und sie lässt ihn einfach springen im Wohnzimmer und spielen, und ich denke, ja, 5:30 ist echt zu früh. Und dann sagte sie, nee, es ist eigentlich ja 6:30, Zeitumstellung. Und das war so genial, nochmal eine Stunde länger schlafen. Ging das irgendjemand so heute Morgen? Ja, so ganz wenigen, die so verpeilt sind wie ich und der Rest nicht. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich voll auf den Gottesdienst. Und wie immer habe ich so ein bisschen überlegt, was könnte ein guter Witz zum Einstieg sein? Und ich habe einen gefunden, den ich euch gerne erzählen will. Da ist ein Mann an der Fischtheke beim Edeka. Und da steht die Verkäuferin dahinter und er sagt, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte 3 Forellen über den Tresen werfen? Und sie guckt ihn so an, ist ein bisschen schwierig, kann ich es Ihnen einfach geben? Nee, wenn Sie es bitte werfen könnten. Sagt sie, warum soll ich es denn werfen? Ja, dann kann ich zu Hause sagen, ich habe was gefangen. Manchmal sind wir Männer sehr simpel gestrickt, aber so funktioniert es tatsächlich oft. Man muss nur wissen, wie man es macht, und dann kann man schon seine Frauen beeindrucken. Es geht heute um die Freiheit. Wir haben es vorher schon ein bisschen gehört. Petra hat vom Adler gesprochen, der so all diese Kilometer vor sich hat in der Luft. Und Frankie hat es gerade auch angesprochen. Und ich sage euch einfach gleich zu Beginn, um welchen Vers es geht. Wir sehen ihn an der Wand. Es ist ein Vers im Galaterbrief, Galater 5,1. Vielleicht können wir einmal zusammen aufstehen und ihn einfach laut gemeinsam lesen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten. Amen. Danke. Ihr seht, es ist 1905, wir können es gern weiter dran lassen. Da sagt man noch unter einem Joche, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und um diesen Vers soll es heute gehen, weil er mich sehr bewegt hat und weil ich glaube, dass das auch so ein Grundmotiv ist in Prisma, dieses Thema Freiheit. Wir sind eine freie Gemeinde, und gleichzeitig ist es spannend, das dann irgendwie zu definieren. Was bedeutet das eigentlich? Von welcher Freiheit ist hier die Rede? Ich möchte zunächst so einsteigen. Hier heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und wenn man da mal so kurz überlegt, dann merkt man, finde ich, das hier ist was viele Christen unterschreiben würden. Christus hat uns frei gemacht. Das ist irgendwie so allgemein anerkannt, würde ich mal sagen. Aber jetzt, wofür er uns eigentlich frei gemacht hat? Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, oder? Wir würden durchaus schnell sagen, ja, das mit Jesus, der ist gekommen, um uns zu befreien. Und dann ist aber ja die Frage, okay, dann sind wir frei, aber wofür sind wir dann eigentlich frei? Und ich glaube, als ich so ein bisschen nachgedacht habe, kamen mir so ein paar Dinge, wofür man vielleicht frei gemacht werden kann. Was würdet ihr sagen? Also wir haben ja hier die Freiheit, aber einfach mal so ein paar andere Dinge, die einem vielleicht intuitiv zuerst kommen, was man so auch in den christlichen Kreisen oft hört. Wofür hat Christus uns denn frei gemacht? Was würdet ihr sagen? Von Sorgen, ja genau, aber jetzt ist sozusagen für was. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel, genau, für den Dienst irgendwie. Also das, er hat uns, oder um zu dienen, ja, das hört sich nicht ganz so hart an, aber fürs Dienen hat er uns frei gemacht. Mir kam sofort für die Nachfolge, oder? Er hat uns befreit für die Nachfolge, also für Jüngerschaft. Was würdet ihr noch sagen? Für die Vergebung? Mir kam noch sowas wie für Beziehung mit Gott? Für die Nächstenliebe, genau. Also man kann für ganz verschiedene Dinge freigemacht werden. Jetzt muss ich hier ein bisschen mit den Stiften. Und für neue Wege, genau. Und ich fand es total faszinierend, einfach das mal kurz zunächst festzuhalten, dass es hier heißt, er hat uns freigemacht für die Freiheit. Das ist eigentlich total abgefahren, oder? Das ist so ein bisschen eine Doppelung. Er hat uns freigemacht und dann denkt man, ja, für irgendwas, was dann kommt. Aber der Zustand, für den er uns freigemacht hat, ist die Freiheit. Anscheinend ist Freiheit was so Wichtiges für Gott, dass er sagt, das ist das Endziel. Da kommt nichts anderes mehr. Es ist nicht, ihr seid freigemacht, damit ihr dann was anderes macht, sondern ihr seid freigemacht, damit ihr frei seid. Die Freiheit ist für Gott eines der höchsten Güter, das es gibt. Viele sagen, das Grundmotiv der Bibel ist, dass es ein Gott ist, der befreit und in die Freiheit führt, wenn wir an Exodus denken und andere Geschichten. Freiheit ist für Gott enorm wichtig. Und ich will fragen, sind wir Christen bekannt für ganz viel Freiheit? Würdet ihr sagen, wenn wir jetzt rausgehen in Scharnhauser Park und einfach mal so ein paar Leute anhauen, die gerade einen Kaffee trinken, was ist das erste Substantiv, was dir einfällt, wenn du an Christen denkst? Unfrei! Das doch, also, das wäre jetzt hart, aber tatsächlich glaube ich, wenn ich so mit meinen Freunden rede, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen und dann erzähle ich denen, ja, ich bin Pastor, können die mir überhaupt nicht verstehen, sowas gibt es noch? Und dann versuche ich ihnen so ein bisschen zu erklären, was wir da so machen. Das ist immer total süß, weil die dann auch fragen, was macht man denn da eigentlich? Was macht ihr die ganze Zeit? Erzähle ich das so ein bisschen. Und dann merkt man, wenn ich dann frage, warum kommst du nicht in Gottesdienst oder so, dann merkt man, die haben bestimmte Vorstellungen von dem, was hier passiert oder was Christen so tun. Und ich merke, Freiheit ist so ziemlich das allerletzte, was denen in Sinn kommt, wenn sie sich so einen Gottesdienst vorstellen oder eine christliche Gemeinde oder Christsein. Und das will ich erstmal festhalten, dass Freiheit für uns Christen kein Schimpfwort sein sollte, sondern ein Wort, das wir ständig im Herz und im Mund rumtragen. Weil das ist das Endziel dessen, wofür Christus uns befreit hat. Für die Freiheit. Und natürlich, wir werden jetzt gleich drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich? Was heißt Freiheit? Wie leben wir die? Aber das einfach mal festzuhalten, Freiheit ist was ganz, ganz Zentrales für unser Christsein. Und Gott hat es auf dem Herzen. Ihm ist es so wichtig, dass wir frei sind. Und deshalb, glaube ich, ist es auch ein langer Weg manchmal, wenn man dann merkt, ihm ist es so wichtig und dann in sein eigenes Leben schaut und merkt, da ist vielleicht gar nicht so viel Freiheit, wie man sich erhofft hatte. Aber deswegen seid ihr hier in Prisma, damit wir gemeinsam frei werden. Amen. Freiheit. Jetzt ist es so, es gibt verschiedene Arten von Freiheit, richtig? Ich war neulich in Berlin und da ist es so, wenn man in Berlin-Tegel landet und dann mit dem Bus in die Stadt fährt, ist es ganz anders als in Stuttgart, weil erstens braucht der Weg ewig, weil das nicht so perfekt organisiert ist, aber man kommt auf dem Weg in die Innenstadt an zwei riesigen Gefängnissen vorbei. Wer hat das schon mal gesehen in Berlin, wenn man vom Flughafen in die Innenstadt? Und zwar sind es so Mammutbauten aus Backstein, so roter Backstein, Riesenteile und die stehen einfach komplett sozusagen in der Stadt. Und das kennt man jetzt von Stuttgart nicht, das Stammheim ist so ein bisschen draußen. Und dann fahre ich da also mit diesem Bus und es war Feierabendverkehr und wir mussten ewig lang da warten, bis die Ampel grün wird. Und dann gucke ich mir dieses gigantische Gefängnis an mit Mauern, also bestimmt doppelt so hoch wie die Decke hier, aus Beton gegossen, oben Stacheldraht drauf und dann diese ganzen Fenster mit diesen Gittern davor. Und dann dachte ich so, damit bin ich normal in meinem Alltag gar nicht konfrontiert. Dass es Menschen gibt, die einfach Tag für Tag hinter diesen Gittern sitzen. Und ich saß in diesem Bus und dachte, boah, bin ich frei. Einfach nur, dass ich jetzt mit diesem Bus in die Stadt fahren kann. Und dann dachte ich, als das erste Gefängnis vorbei war, hat es mich echt bewegt. Und dann kam halt das zweite, wenn man ein bisschen weiter fährt. Und an diesem zweiten Gefängnis Anscheinend ist das Problem, weil das so in der Innenstadt ist und die Scheiben oder beziehungsweise die Fenster relativ nah an der Straße sind, dass immer wieder Leute den Gefangenen Grüße senden oder ihnen Guten Morgen sagen. Und dann hängt so ein Riesenschild draußen an dieser Gefängnismauer und da steht drauf, würdest du einem Mörder Guten Morgen sagen? Und die Idee ist, nein, natürlich nicht, deswegen sagt auch nicht den Leuten da im Gefängnis Guten Morgen. Und dann stand drunter, hart, aber fair. Krass, oder? Aber und das ist halt 30 auf 30 Meter, das Ding. Und dann denkst du, wie müssen sich diese Menschen fühlen, die da gefangen sitzen und unfrei, physisch unfrei, nicht tun können, was sie wollen. Das ist, glaube ich, die erste Freiheit, an die man denken muss, für die Christus uns befreit hat. Und deswegen ist es immer eine Freiheit, für die wir kämpfen in unserem Land, dass Menschen physisch frei sein können. Und deswegen ist auch klar, dass Gefängnis für den christlichen Glauben nie das letzte Wort sein kann. Weil wir berufen sind und befreit sind für die Freiheit. Und wenn wir Menschen lebenslang hinter Gittern sperren, dann ist irgendwie was falsch. Da muss man trotzdem überlegen, wie kriegt man die integriert. Aber ich habe so richtig gemerkt, weil ich ja schon diesen Text auch auf dem Herzen hatte, das passt nicht zu dem, wofür wir berufen sind. Das ist eine Art von Freiheit. Aber ich glaube, es ist nicht die Art von Freiheit, die Paulus hier meint. Sondern er spricht von einer anderen Freiheit, für die uns Christus befreit hat. Und über diese Freiheit will ich ein bisschen sprechen, weil sie ist vielleicht erstmal kontraintuitiv. Ich will das so machen, dass ich euch erzähle, was war die Situation im Galaterbrief, in die Paulus hier reinspricht, damit wir verstehen, nicht nur wofür hat er uns befreit, sondern wovon hat er uns befreit. Und dann wird klar, was ist die Freiheit, die wir jetzt haben, wenn wir wissen, wovon er uns befreit hat. Im Galaterbrief. Und da werden wir merken, es ist irgendwie auch interessant, was Paulus hier für einen Akzent setzt. Und dann will ich das gegen Ende der Predigt auf uns übertragen, so gegen 12:30 dann. Auf jeden Fall will ich aber noch kurz fragen zunächst. Da heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Was könnten wir denn denken, wovon hat er uns frei gemacht? Von uns selber? Was soll ich noch sagen? Wovon hat Christus uns frei gemacht? Von Schuld? Von Sünde, vom Gesetz, von der Herrschaft des Bösen, von Tradition, von Religion. Ja. Von Prägungen, vom Tod. Glaubt es jemand? Ja, das ist ein ziemlich großes Ding. Dass er uns befreit hat davon, dass wir irgendwann tot sind und dann ist es vorbei. Es geht weiter. Also wir könnten ganz viel anführen, aber das Spannende ist eben jetzt, was ist das Thema hier im Galaterbrief, Galater 5, wenn Paulus von der Freiheit spricht und er spricht im Galaterbrief viel von der Freiheit, auch dann ein paar Verse später sagt er, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Und es ist genau das, was Hanne gerade gesagt hat. Im Galaterbrief geht es darum, dass Paulus betont, wovon uns Christus befreit hat, ist das Gesetz. Wir sind befreit worden durch Christus vom Gesetz. Und wir sind befreit, wir können wieder zurück zu Vers 1, für eine Freiheit, also den ersten Vers, Doro, können wir den 5:1, super. Wir sind berufen für eine Freiheit, und befreit worden für eine Freiheit ohne Gesetz. Und jetzt, da merkt ihr jetzt wahrscheinlich, das spricht euch sofort richtig an, oder? Weil ihr denkt, das ist so nah an meinem Alltag. Gesetz. Das ist so richtig das, was mich dauernd beschäftigt. Und es tut so gut, dass mal jemand sagt hier in Prisma, wir sind befreit vom Gesetz. Wahrscheinlich nicht, oder? Es ist erstmal so ein Schritt weg von uns, dass wir wahrscheinlich nicht zuerst denken, boah, was ist das für eine Freiheit, nicht mehr unter dem Gesetz leben zu müssen. Aber ich glaube, wenn wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, merken wir vielleicht, dass es durchaus mehr mit uns zu tun hat, als wir denken. Und ich will euch kurz zuerst einen Einblick geben in die Situation in Galatien vor 2000 Jahren, als die ersten Judenchristen und Juden diese Texte gehört haben oder das, was Paulus gepredigt hat. Wie haben die denn getickt? Wir müssen uns vorstellen, im Judentum gab es bestimmte Regeln und Gesetze, die Gott erlassen hat im Alten Testament. Und die haben sich zugespitzt in so ein paar ganz zentralen Gesetzen. Das mit das Allerwichtigste, was für Juden undiskutierbar war, dass ein junger Jude mit 8 Tagen sich beschneiden lässt. Gesetz steht im Alten Testament, fängt an bei Abraham und ist dann laut dem Alten Testament eine ewige Ordnung. Dann was anderes, dass man den Sabbat ehrt, dass man am Sabbat nicht arbeitet, dass man mit Heiden, also mit Nichtjuden, keine Tischgemeinschaft hat, dass man sich von ihnen absondert, dass man bestimmte Dinge nicht isst und andere Dinge darf man essen, also das unreine Tier. Es gab viele, viele, viele Gesetze, viele Regeln. Es wurde mal so versucht zusammenzufassen, es sind über 600, so 620. Und diese Regeln sind nicht einfach irgendwie Regeln und Gesetze, so wie wir sie vielleicht kennen, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern die Juden haben geglaubt, dass Gott das so will, denn Gott hat es ja offenbart an Mose auf dem Berg Sinai und dann wurde das über Jahrhunderte weitergegeben. Das heißt, es war eine göttliche Ordnung, dass es bestimmte Dinge gibt, an die wir uns halten. Und du als Jude jetzt vor 2000 Jahren, keine Ahnung, Jahr 40 oder so, Paulus fängt an zu predigen, für dich ist es selbstverständlich, weil die Menschen seit Jahrhunderten in diesen Gesetzen leben. Und nicht nur das, sondern diese Gesetze sind auch ganz klar verbunden mit Konsequenzen, die Gott ausgesprochen hat. In 5. Mose 28 lesen wir die sogenannten, muss ich kurz gucken, die Segen- und Fluchworte, wo Gott sagt, es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, sagt Mose, ja, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Das heißt, es geht beim Gesetzehalten nicht nur darum, Gott einen Gefallen zu tun, weil er das halt will, sondern Gesetzehalten, göttliche Ordnungen, geistliche Prinzipien halten, ist verbunden damit, dass Gott Segen darauf legt. Er wird sie als höchste Nation der Erde stellen. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst. Klarer Bedingungssatz, oder? Wenn, dann. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, dann kommt was in deinem Leben? Ganz viel Segen. Und was für Segen? Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, also Schwangerschaft, und die Frucht deines Ackerlandes, also Ernte, und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben und so weiter. Wenn du das tust, dann kommt ganz viel Segen in dein Leben. Das ist das Gesetzesprinzip. Kennen wir das in der Christenheit durchaus auch? Wenn du dich an diese Prinzipien, an diese Regeln hältst, dann kann Gott dein Leben segnen, mehr als wenn du das nicht tust. Aber das ist ja nur die positive Seite. Die negative Seite wird eben leider auch beschrieben. Ab Vers 15, es wird geschehen, wenn du der Stimme deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, und jetzt kommt es, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld, verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog, verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, dass die ein bisschen Schiss hatten, die Juden? Ja? Das ist ganz schön einschüchternd. Und es ist ja nicht, die hatten ja sonst nichts anderes. Das war die Vorstellung, dass es klare Regeln gibt und diese zugespitzten Regeln, zum Beispiel dein Kind beschneiden zu lassen oder den Sabbat zu halten, nicht zu arbeiten am Sabbat. Wenn du das hältst, Segen, wenn nicht Fluch. Das heißt, Gesetz war zutiefst verbunden mit was? Was soll ich sagen? Mit Furcht, mit Konsequenzen, aber eben auch mit tiefer Angst. Und jetzt kommt dieser Paulus Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ja alles Wort Gottes, was da steht. Das ist ja nicht einfach irgendwie, ihr wisst, die Griechen haben gesagt, ihr sollt es machen, aber jetzt sag ich euch, sondern das steht in ihrer Schrift und dadurch von Gott. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Leute, ich verrate euch mal was, Christus ist das Ende des Gesetzes. Ab jetzt gibt es kein Gesetz mehr. Römer 10, Christus das Ende des Gesetzes, Galater, noch ein spannender Vers, Galater 2, 19, ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Römer 7 sagt er, ihr seid durch den Leib des Christus dem Gesetz getötet worden. Ihr seid vom Gesetz losgemacht. Paulus bringt was irgendwie in diese Welt, in diese Kultur, was absolut unerhört ist. Dass er sagt, all diese 622 Gebote, all das, was Gott gesagt hat, ihr sollt es tun, all das, was er gesagt hat, ihr sollt nicht tun, rein und unrein, Tempelopfer, Beschneidung, Sabbat, alles, was dein Leben ausmacht, sagt er, alles vorbei. Habt ihr euch mal vor Augen geführt, wie radikal das ist, was der hier gerade propagiert? Jahrhunderte Tradition, einfach so, es ist vorbei. Ihr seid frei vom Gesetz. Es gibt kein Gesetz mehr. Wenn ihr wollt, dürft ihr Götzenopferfleisch essen. Wenn ihr wollt, müsst ihr eure Kinder nicht mehr beschneiden. Wenn ihr wollt, könnt ihr am Sabbat arbeiten. Wenn ihr wollt, dürft ihr mit Heiden am Tisch essen und ihr dürft deren Geflügel essen. Und dann fragt man sich, also erstmal, glaube ich, muss die erste Reaktion sein, Paulus, das ist aber dann nicht mehr das Judentum, das ist eine andere Religion. Merkt ihr? Das ist so anders, dass das einen Bruch herbeigeführt hat zwischen Judentum und Christentum. Das ist die erste Reaktion. Und die zweite Reaktion ist, dass man natürlich fragt, Paulus, und was ist mit dem ganzen Segen und dem ganzen Fluch? Wie kannst du behaupten, das Gesetz ist vorbei? Und was ist, wenn wir uns nicht dran halten? Was ist mit dem ganzen Fluch? Was ist mit dem ganzen Segen? Denn es ist doch so, dass es Konsequenzen hat, was wir tun. Und dass das, was Gott da androht oder auch verheißt, dass das Konsequenzen hat. Also ihr könnt euch vorstellen, was für ein Aufruhr da gewesen sein muss in den Gemeinden. Stellt euch mal vor, du bist die erste kleine jüdische Familie in Galatien und du kriegst gerade dein erstes Kind und es ist ein Sohn. Und in deinem Dorf mit 200 Bewohnern kriegen die Leute mit, die wollen das Kind nicht beschneiden lassen. Und zwar, weil sie sagen, nicht wir sind keine Juden mehr, sondern weil sie sagen, für Gott ist es in Ordnung, dass wir unser Kind nicht beschneiden lassen. Und dann noch vier. Ja, ich komme gleich drauf. Ja, ganz genau. Ich glaube, er ist noch viel radikaler als ich. Ich versuche euch so langsam ranzuführen. Ja, ich werde gleich sagen, warum. Es gibt natürlich einen Grund, warum er das behaupten kann. Für ihn ist Christus das Ende des Gesetzes und eine Freiheit vom Gesetz ist erkauft worden durch Christus. Losgekauft vom Gesetz. Und wie, das beschreibt er in Galater 3, beide Seiten, sowohl den Segen als den Fluch. Denn die Frage ist, ja, aber was ist mit dem ganzen Fluch? Und er sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er, wer weiß es, ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Paulus ist der Meinung, dass aller Fluch, den es jemals in der ganzen Welt gab, von allen Generationen, von allen Gesetzesbrüchen, von allem, was jemals ein Mensch übertreten hat an dem, wie es jemals sein sollte, an einem Ort wie ein Blitzableiter abgeleitet wurde. An diesem Ort. Paulus ist der Meinung, dass es nur noch auf der ganzen Welt einen Fluchort gibt. Und das ist dieses Kreuz. Und an diesem Kreuz hängst nicht du, sondern Christus. Wenn aller Fluch des Gesetzes, den es durchaus gibt, denn Paulus ist der festen Überzeugung, wir sind alle Gesetzesübertreter. Und er ist der festen Überzeugung, Römer 7, dass das Gesetz gut, heilig und gerecht ist. Das Gesetz ist kein Problem, er sagt nur, wir können es alle nicht halten. Und dann ist er der Meinung, dass der ganze Fluch, das ganze Böse abgeleitet ist an diesen Ort. Aber wenn es da ist, wo ist es dann nicht mehr? Bei dir, in unserem Leben. Wenn jetzt also jemand sein Kind nicht beschneidet, kann den noch der Fluch treffen? Das ist übrigens dann eine andere Predigt, wie das überhaupt gemeint ist, weil ich glaube, das ist ja auch ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, warum will Gott hier irgendjemand verfluchen? Ich glaube, das kann man auch sehr gut belegen. Aber wenn jemand sein Kind beschneiden will und alle haben Angst, was sind die Konsequenzen, wenn er das nicht tut, er fällt raus aus der Gemeinschaft Gottes, sagt Paulus, es gibt einen Ort, wo jemand zum Fluch geworden ist und deswegen bist du frei. Aber das ist nur die negative Seite. Die positive Seite ist ja, und das kennen wir Christen so gut, wir reden nicht viel über Fluch, aber wir reden viel über Segen, richtig? Wir reden so gerne darüber, dass es bestimmte geistliche Prinzipien gibt, die was in unser Leben bringen? Segen. Wollen wir mal ein paar aufschreiben? Geistliche Prinzipien. Ich sage euch erst kurz, wie Paulus das löst und dann will ich mit euch mal ein paar schreiben, weil ich glaube, dass wir viel gesetzlicher sind, als wir denken. Der ganze Segen, den Gott verheißt, wenn wir uns an Gesetze halten, wo ist der? Ich lese euch vor, wo er ist. Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wo? In Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, die es überhaupt gibt, mit jedem Segen, der hier aufgezählt ist, in Christus. Das heißt, das komplette Gesetz ist deshalb das Ende, ist deshalb zu einem Ende gekommen in Christus, weil Christus für uns was wurde? Zum Segen und zum Fluch. Er hat das Gesetz in sich zusammengefasst, in den Konsequenzen. In ihm ist alles Negative von uns weggenommen. Alle negativen Konsequenzen, die unser Handeln haben kann, und das gilt natürlich trotzdem auf einer praktischen Ebene weiterhin, aber nicht auf einer geistlichen Ebene. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist alles weggenommen von uns auf Christus. Und all das Positive, was wir uns nicht erwirken können, ist uns mit ihm geschenkt. Das heißt, Paulus sagt nicht einfach das mit dem Gesetz, nehmt es nicht so ernst, halb so wild, sondern er sagt, es gibt einen Grund dafür, warum wir aufhören dürfen, im Gesetz zu leben, weil Christus das beendet hat, dieses System. Das Gesetzessystem ist beendet in Christus. Und das ist wahrscheinlich der radikalste Bruch, der dazu geführt hat, dass viele Paulus steinigen wollten, dass sie ihn aus ihren Städten rausgeworfen haben, dass in jeder Gemeinde, wo Paulus war, sofort danach judenchristliche Lehrer hinterhergezogen sind und den Leuten gesagt haben, hey, das mit Jesus ist ja voll okay, aber es braucht Jesus plus. Jesus plus Beschneidung. Jesus plus ein bisschen Sabbat halten. Jesus plus Reinheitsgebote. Weil sie gesagt haben, so radikal kann man das nicht machen. Und wir wissen auch nicht, ob die galatische Gemeinde schwach geworden ist und sich wieder zurückgewendet hat zum Gesetz. Wir wissen von vielen anderen Gemeinden, dass es so war, dass sie es nicht ausgehalten haben. Was haben sie nicht ausgehalten? Die Freiheit. Die Freiheit. Es gibt nichts Schwereres, als die Freiheit auszuhalten, wenn du so daran gewöhnt bist, in Knechtschaft zu leben. Aber Paulus ist fest davon überzeugt, dass das die Berufung von uns Christen ist, diese Freiheit vom Gesetz auszuhalten und zu leben. Und zu glauben, dass wir für was anderes gemacht sind. Und das ist jetzt voll schwierig, gell? Weil wir jetzt denken, okay, aber wenn dieses ganze System irgendwie zusammengebrochen ist, Segen, Fluch, wenn ich das mache, dann passiert das, wenn ich das mache, passiert das, wenn es alles vorbei ist. Ja, aber woher kriege ich dann jetzt alles? Woher kriege ich die Orientierung? Wie funktioniert jetzt mein Leben? Und da sagt Paulus, das schenkt dir Gott. Einfach so. Ohne dass du dich aufgrund von bestimmten Regeln brüsten kannst, dass du es dir verdient hast. Und das war für die ersten Christen super schwer, das zu checken, dass das Gesetz nicht mehr das ist, was ihnen vor Gott Gunst gibt, die bestimmten Prinzipien. Und ich will einfach mal so ein paar Sachen mit uns aufschreiben. Was sind denn so geistliche Prinzipien? Wir sprechen ja, wir sind schlau genug, wir sagen in christlichen Gemeinden nicht Gesetz, weil das ist viel zu krass. Keiner will sagen, ich bin gesetzlich. Deswegen sagen wir Prinzip. Ja? Das ist unser Wort für Gesetz. Wir sagen, es gibt geistliche Prinzipien. Und so können wir über die Hintertür Gesetz einführen. Und wir finden das auch irgendwie immer cool, weil das bringt so eine Klarheit. Und dann kannst du die Leute voll gut steuern. Und dann kannst du auch sagen, warum bei jemandem so viele Probleme im Leben sind. Weil er ja das Prinzip immer wieder durchbrochen hat. Und dann kann ja eigentlich nur Fluch kommen. Kein Wunder wird die nie schwanger. Hast du schon mal geprüft, ob noch Schuld ist bei deinen Vorfahren? Was ist das? Ein Gesetz. Wenn, dann. Und jetzt will ich mal von euch hören, ganz ehrlich, was sind denn so ein paar Prinzipien? Ah, das Allerwichtigste. Saat und Ernte. Saat und Ernte. Geistliches Prinzip. Und natürlich, am liebsten reden wir Pastoren über das Saat- und Ernteprinzip, wenn es um Kohle geht. Ja, Leute. Und das ist auch das Einzige, was noch intakt ist übrigens. Wenn ihr 10% in Prisma eures Geldes gebt, auch heute, ich glaube ein Sonderbonus, hat Gott mir vorher gesagt, kann ich euch versprechen, aus biblischen Gründen, dass ihr diese Woche irgendeine Art von Segen erleben werdet. Ich weiß aber noch nicht wie, aber wenn ihr irgendwas Segenvolles erlebt, dann wisst ihr es deshalb. Auf keinen Fall, bitte, sorry, wenn ihr das erste Mal da seid, keine Sorge. Nee, aber das ist natürlich ein Riesenprinzip. Saat und Ernte, und das bezieht sich ganz oft sehr schnell auf Finanzen. Dass wir sagen, einerseits insgesamt, wenn du was gibst von deinem Geld, der Zehnte oder so, dann segne das Gott, oder auch diese Formulierung, wenn wir in geistliche Werke investieren, dann ist das Geld irgendwie gesegneter angelegt als bei anderen Sachen. Und ich sage euch mal was, es gibt eine menschliche Ebene, da stimmt es total, wenn du was von deinem Geld weggibst, dass du irgendwie ein großzügigerer, befreiter Mensch wirst. Das Problem ist, wenn wir das geistlich denken, dass Gott dir mehr Segen gibt, wenn du Geld abgibst. Das ist der Unterschied. Check dir den Unterschied. Das ist ein riesen Unterschied und ich merke, dass wir das ganz oft durcheinander bringen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, sich an bestimmte Regeln zu halten. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, irgendwie was abzugeben oder in geistliche Werke zu investieren. Ich sage nur, es ist grottenfalsch zu denken, dass Gott dich 1% mehr segnet deswegen. Und es ist grottenfalsch zu denken, dass 1% mehr Fluch in deinem Leben ist, weil du in der Woche dies oder jenes Prinzip nicht gelebt hast. Das sage ich. Gottes Segen und Fluch hängt nicht am Einhalten von irgendwelchen Prinzipien. Er hat all seinen Segen in Christus dir gegeben. Mehr geht nicht. Du hast alles. Der Vater sagt zum älteren Sohn, alles, was meines ist, dein. Alles. Was gibt es noch für so Prinzipien? Ich sage euch eins, was ich gut kenne. Lass die Sonne nicht über deinem Streit untergehen. Oder wie geht's? Über deinem Zorn, genau. Über deinem Zorn untergehen. Und es ist ja irgendwie, da ist voll was Weises dran, oder? Vor allem wer verheiratet ist, weiß, dass das manchmal sehr hilfreich sein kann. Aber finde ich eigentlich einen guten Satz. Wenn wir den aber geistlich aufladen und das Gefühl haben, dass wenn wir voller Streit ins Bett sind, voller Hass und wir haben so viele dumme Sachen gesagt und da war keine Versöhnung. Und dann am nächsten Morgen haben wir irgendwie das Gefühl, da ist so eine Distanz von Gott her zu mir, weil er sieht, was ich getan habe. Dann leben wir im Gesetz. Gott distanziert sich nicht von dir. Wenn, dann denken ist Gesetzessystem. Und Paulus hat gesagt, das ist vorbei. Ihr seid berufen für die Freiheit. Die Freiheit von diesem System. Was fällt euch noch ein? Mir sind so viele eingefallen, das können wir jetzt gar nicht alles machen. Stille Zeit, natürlich. Und es ist wieder sowas. Es ist so schwierig, weil man das Gefühl hat, ja, aber ich merke, wie stille Zeit mir gut tut, Bibel lesen, beten. Aber das kann ganz schnell kippen, dass du plötzlich merkst, ich habe das Gefühl, irgendwie, vielleicht geht es mir auch deshalb gerade nicht so gut, weil ich in letzter Woche so wenig stille Zeit gemacht habe. Und ich meine jetzt nicht emotional, sondern von den Dingen, die passieren. Vielleicht kriege ich einfach keinen Job, weil ich halt einfach nicht viel bete. Vielleicht werde ich einfach nicht gesund, weil ich nicht viel bete. Wer kennt dieses geistliche Prinzip? Wer mehr betet, wird schneller gesund. Leute, ist so ein Quatsch. Ich sage das mal so hart für all die, die hier sitzen und da wurde Wochen und Monate lang gebetet und sie sind nicht gesund geworden. Ja, Gott heilt und beten ist super, aber es ist kein Mechanismus. Es ist kein System. Gott ist keine Maschine. Der liebt dich. Der gibt dir, bevor du was gesagt hast. Und es erklärt noch nicht, warum es dann manchmal nicht klappt, aber es ist klar, wie Gottes Herz ist. Er will immer. Er will sogar noch mehr manchmal, wenn er merkt, wie verfahren wir sind in unseren Situationen. Und das war nicht nur für uns eine Herausforderung, sondern auch für die ganzen ersten Christen. Die kommen zu Jesus und sagen, Jesus, guck mal, da ist blind. Wer hat gesündigt, seine Eltern oder er? Was ist das für ein Denken? Gesetz. Und wir machen doch genau das Gleiche. Da kommst du in die Seelsorge und dann fragt dich jemand, warum läuft es denn so schlecht in deinem Leben? Und dann klappert man irgendwie ab, was halt alles vielleicht noch an Flüchen da ist. Und ich sage in keinster Weise, dass es auf menschlicher Ebene nicht Verhaltensweisen gibt und Regeln, die uns helfen. Aber auf geistlicher Ebene ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns in allem immer beschenkt. Und nichts zurückhält von seinem Segen, weil wir an irgendwelche geistlichen Prinzipien nicht mehr glauben. Okay, ich könnte hier noch lange weitermachen und ich glaube auch, dass das ein spannendes Thema ist, weil das uns wirklich herausfordert, zu überlegen, ob wir das glauben. Und ich weiß, in jedem von uns steckt ein kleiner Pharisäer, der zutiefst davon überzeugt ist, okay, das, was der Nico sagt, stimmt schon, aber so ein paar letzte Gesetze will ich noch. Weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es mir in manchen Bereichen echt gut geht, weil ich mich immer daran gehalten habe. Und dann, ja, genau, spannend. Was machen wir mit den 10 Geboten? Christus ist das Ende des Gesetzes. Wenn jemand tötet, ich würde sagen, niemand soll töten. Aber wenn jemand tötet, dann darf er im Gefängnis wissen, dass der ganze Segen Gottes ihm gilt in Christus. Dann darf ich diesem Mörder sagen, dir ist vergeben in Christus. Er hat den ganzen Fluch deiner Tat getragen. Und es macht keinen Sinn für ihn. Er wird es wahrscheinlich sehr schwierig nur annehmen können. Und es macht keinen Sinn für die Opfer. Aber es macht dann Sinn, wenn wir selber erleben, dass wir das brauchen. Aber es ist, ihr merkt, es ist ein Riesenthema. Und deswegen sagt Paulus, können wir nochmal Galater 5,1 zurückgehen. Er sagt ja nicht nur, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, sondern jetzt kommt das Entscheidende. Er merkt, er muss denen jetzt was, er muss sie auffordern, weil das eben nicht so leicht ist. Und was sagt er? Steht nun fest, Gemeinde. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft unterdrücken. In der Elberfelder, in der neueren, finde ich viel, viel schöner formuliert, heißt es, lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Leute, ihr seid frei gemacht, geh nicht zurück unter das Gesetz. Und das war das, was Paulus so zutiefst irritiert hat, dass die Galater zurück sind unter das Gesetz. Und ihm bricht es das Herz, er kann es nicht sehen, diese freien Menschen, diese Adler, und jetzt gehen die zurück in den Käfig und fangen wieder an, Sabbat zu halten. Und Paulus kommt nach Galatien und was sieht er? Der große Hero von letztem Sonntag, unser Petrus, was macht er? Als Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit den Heiden gegessen. Also Petrus hat gemerkt, ich bin frei vom Gesetz. Ich esse mit den Heiden. Darf man eigentlich nicht, aber okay, ich bin frei. Und dann kam aber diese judenchristliche Mannschaft von Jakobus, auch ein Herrenbruder, wahrscheinlich ein sehr jüdisch orientierter in dieser Frage. Und er hatte mit denen aus den Heiden gegessen. Als sie aber kamen, die anderen Juden, da zog sich Petrus zurück von den Heiden und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Merkt ihr? Und dann sagt Paulus, bleib standhaft, Petrus, bleib da sitzen bei den Heiden. Und die werden dich kaputt machen, weil sie sagen, du übertrittst gerade die Gebote. Bleib standhaft, bleib da. Lass dich nicht wieder unter das Joch der Sklaverei drücken. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott uns das heute sagen will. Geh nicht zurück in die Sklaverei, weil du es nicht musst. Du bist berufen für die Freiheit. Und Paulus, es gibt keinen Brief, wo er so kämpferisch ist wie im Galaterbrief, wenn ihr das mal lest. Der ist so wild. Er sagt, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Habt ihr das Evangelium vergessen? Wenn irgendjemand ein anderes Evangelium predigt als das, was ich euch gepredigt habe, er ist verflucht, sagt Paulus. Und was meint er damit? Wenn irgendjemand hier kommt und sagt, Jesus plus X, ist er verflucht, das ist ein anderes Evangelium, weil es in Wahrheit gar kein Evangelium ist. Weil dann ist sofort wieder dieses Wenn-Dann-System. Und er sagt, Christus hat ein für alle Mal ein Ende gemacht für den Fluch und er hat einen Anfang gemacht für den Segen für alle Menschen. Ihr merkt, das ist zutiefst herausfordernd und deshalb glaube ich, dass Paulus immer wieder und immer wieder dieser Gemeinde eintrichtert, bleibt standhaft, steht. Ihr dürft auch gerne gehen, aber warum fällt es uns so schwer, standhaft zu bleiben? Warum ist es für uns oft so viel leichter, zurück in die geistlichen Prinzipien zu gehen? Wir haben gern was, wo wir uns festhalten können. Das gibt uns Sicherheit und das kennen wir. Weil so tickt die ganze Welt. Wenn dann. Gott ist auf deiner Seite, wenn du dies tust. Gott distanziert sich von dir, wenn du jenes tust. Und deshalb sagt er, lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft belasten. Weil anscheinend passiert es immer wieder. Aber er will uns das heute eintrichtern und uns ermutigen, die Freiheit, die Christus uns erkauft hat, zu leben, auszuhalten und dazu zu stehen. Und zu vertrauen, dass das, was wir brauchen an Orientierung, Gott uns geben wird. Und dass er uns beschenkt mit allem, was wir brauchen, unabhängig davon, ob wir uns an Gesetze halten oder nicht. Nimm das mal mit in deinen Sonntag, ob du das glaubst. Zutiefst in beiden Hälften deines Herzens. Glaubst du, dass er dich segnet in allem, was du diese Woche tun wirst, unabhängig davon, ob du dich an die Gesetze hältst oder nicht? Mit dieser Frage entlasse ich uns aus diesem spannenden Text, aber ich hoffe, dass ihr einfach damit die Woche schwanger geht und überlegt, was das bedeutet. Und ich glaube, euch ist auch deutlich geworden, warum letzte Woche habe ich über die Leichtigkeit gepredigt, weil Gott zu uns sagt, kommt her zu mir, ihr Beladenen, ich will euch entlasten. Er nimmt von uns das Joch des Gesetzes und heute unser zweiter Wert in Prisma, Freiheit. Wir glauben, dass wir berufen sind zur Freiheit und wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir diese Freiheit leben. Und wenn jemand zurückrutscht in die Gefangenschaft, kein Problem, aber dann haben wir einander und sagen, hey, genau. Amen. Gut, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch für uns. Wir haben wie immer auch eine Segnungsecke während dem Lobpreis, wo man gerne für sich beten lassen kann, sich segnen lassen kann. Und ja, das können wir da wieder rüberschieben. Und wenn du herausgefordert bist oder auch Fragen hast, dann nimm das mit in deine Zeit mit Gott heute, morgen, über die Woche und denk darüber nach. Und das, was ich dir am meisten empfehlen kann, lies den Galaterbrief, lies die Texte, studier sie und dann wirst du merken, wow, da steckt einiges drin, ich bete noch. Vater, ich danke dir für die Freiheit, für die du uns befreit hast. Dass wir frei sind von Angst. Dass wir uns nicht fürchten müssen wie Petrus, wenn wir Gesetze übertreten. Weil wir wissen, dass dein Segen für uns gilt. Ich danke dir, Jesus, dass du allen Fluch, den es jemals geben wird und geben kann und gegeben hat, dass du den auf dich genommen hast. Und dass du für uns zum Fluch geworden bist. Und ich danke dir, dass du uns gesegnet hast mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in dir. Und ich will dir das heute zusprechen. Jesus hat dich bereits gesegnet. Er hat dich gesegnet mit jedem Segen, den es gibt. Es gibt keinen Segen, mit dem du nicht von Gott her gesegnet bist. Es gibt nichts, was er dir enthält. Es gibt nichts, was er zurückhält von dir, wo er sagt, das möchte er erst geben, wenn du dies oder jenes einhältst. In Christus hat er dich beschenkt mit allem. Er, der seinen eigenen Sohn nicht geschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat uns alles geschenkt in ihm. Und ich bitte dich, Vater, dass du das in unsere Herzen reinbrennst. Dieses Bewusstsein der Freiheit. Und ich bitte dich, dass du uns ausstattest mit einem sensiblen Gefühl dafür, wenn diese Gefangenschaft wieder kommt. Wenn wir merken, wir sind wieder in den Prinzipien. Wir denken wieder in wenn, dann. Und dann hol uns da raus. Und da, wo manche tief gefangen sind in diesem Denken heute Morgen und auch verwirrt sind durch das, was sie jetzt gehört haben, da bitte ich dich, dass du sprichst, Heiliger Geist, und dass du offenbarst, was die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass du uns befreist. Amen.